Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, hallo Fabian, ich grüße dich. Wir sind ja beide auf Social Media hier und da mal unterwegs und mir kommen da immer viele Videos von Finanzleuten irgendwie angezeigt und ich bekomme die angezeigt, bei denen es darum geht, eine Holding zu gründen.
Ja, weil man da fast keine Steuern zahlt, oder?
Genau, also das sollten wir, glaube ich, mal beleuchten, oder? Was eigentlich das Ganze mit dieser Holding auf sich hat und vor allem auch, wie man dann eine gründet. Da können wir wirklich mal ein bisschen konkreter werden. Also warum gibt es diese Aufmerksamkeit für diese Holding-Strukturen? Ja, weil natürlich tatsächlich viel Steuern gespart werden können, aber eigentlich nur in einem bestimmten Fall.
Nämlich, ja, oder in zwei bestimmten Fällen, wenn man die Ausschüttung und den Verkauf. Aber lass uns mal vielleicht mit den, wie Karl S. schon sagt, mit den Basics starten. Ja, normalerweise bei der GmbH ist es so, man zahlt 15% Körperschaftssteuer plus den Soli. Das macht dann insgesamt 15,825% Steuern plus die Gewerbesteuer. Die ist individuell, je nachdem, wo das Unternehmen sitzt. Ja, so ein Standard-Gewerbesteuerhebesatz liegt bei 400%. Da muss man jetzt dann keine 400% Steuern zahlen, sondern multipliziert das mit der Gewerbesteuermesszahl 3,5 mal 4 gibt dann 14%. Also in dem Beispiel roundabout 30% Steuern in der GmbH. Das ist so eine Faustformel. Und jetzt denken viele, okay, wenn ich jetzt eine Holding habe, also Holding bedeutet eine GmbH über einer GmbH, ja, dann muss ich nur noch 1,5% versteuern. Vielleicht, um die Spannung schon mal rauszunehmen aus dem Podcast, bei der operativen GmbH, also der GmbH, der zweiten, der unter der Holding GmbH sitzt, muss ich trotzdem immer noch 30% versteuern. Diese Holding GmbH hat nur den Vorteil, wenn ich beispielsweise Ausschüttung mache oder diese operative GmbH unten drunter mal verkaufen möchte. Aber dass man dann bei der operativen GmbH, was weiß ich, man hat eine Espresso GmbH, dann auf einmal statt 30% 1,5% Steuern zahlt mit der Holding. Den Zahn können wir, glaube ich, schon mal ziehen und das verstehen, glaube ich, auch viele falsch. Die denken dann, okay, wenn ich halt eine GmbH über die GmbH setze, dann muss ich auf einmal nicht mal 30% Steuern zahlen, sondern nur noch 1,5%. Und wenn das wirklich so wäre, dann gäbe es nur noch Holdingstrukturen und keine normalen einzelnen GmbHs mehr, weil wer würde 30% Steuern zahlen, wenn er einfach mit der zweiten GmbH drüber dann auf einmal nur noch 1,5% Steuern zahlt. Also ich glaube, den Zahn, den können wir schon mal ziehen, aber es gibt trotzdem natürlich einige Vorteile auch von Holdingstrukturen.
Ja, perfekt erklärt, Fabian. Ich glaube, der Karl S. wäre stolz auf dich.
Ob man das will, ist die andere Frage.
Du dürftest bestimmt mal im Lambo mitfahren, ja, für diese gute Erläuterung. Genau, also das ist auf jeden Fall richtig, ja. Und ich glaube, das würde ich gerne mal ergänzen, falls das noch nicht so richtig klar geworden ist. Was ist eigentlich die Holdingstruktur? Man hat halt einfach zwei GmbHs und die eine ist an der anderen beteiligt. Ja, also man selbst hält zu 100% diese Holding und diese Holding wiederum hält dann die Anteile an der eigentlichen Firma, die dann die Geschäfte macht, was natürlich in der Regel dann auch eine GmbH ist. Und dadurch, dass du jetzt so schön die Grundzüge dargelegt hast, erlaube ich mir jetzt mal hier die Vorteile zu nennen. Die sind nämlich dann andererseits auch nicht von schlechten Eltern und sollte man gar nicht zu gering schätzen, denn es besteht dann die Möglichkeit, weil ja diese Holding die Anteile an der GmbH hält, die eigentlichen Geschäfte macht und die natürlich dann auch wertvoll ist, wenn diese Firma mal verkauft werden sollte, dann muss natürlich dieser Verkaufsgewinn nicht von dem Unternehmer versteuert werden, sondern von der Holding, weil die ist ja Anteilseignerin an der GmbH, die verkauft wird. Und das ist ein Riesenvorteil, weil es gibt eine Regelung, die besagt, dass wenn eine GmbH Anteile an einer anderen GmbH verkauft, dann ist das Ganze zu 95% steuerfrei. Und das ist natürlich meine Ansage. 95% steuerfrei kennt man ja so sonst nicht. Und das führt natürlich dazu, also das heißt, 5% sind letztendlich im Umkehrschluss steuerpflichtig. Und dann wendet man diesen vorhin von Fabian so gut dargestellten Satz von 30% Steuerbelastung bei einer GmbH auf diese 5% nochmal an. Und man kommt dann zum Ergebnis, dass nur 1,5% von dem Gewinn, den man macht, mit dem Verkauf der GmbH letztendlich zu versteuern ist. Von der Holding. Und das ist natürlich krass, weil man kann eben dann erreichen, dass den Gewinn, den man erzielt, dass man den nicht schon ja, zu 30% an das Finanzamt zahlen muss, sondern eben nur zu 1,5% und einen viel größeren Teil des Gewinns somit behalten kann und natürlich auch reinvestieren kann. Das ist das Entscheidende. Und Fabian, jetzt bleiben wir mal dabei. Jetzt frage ich dich mal, das klingt ja erstmal gut, ne? Wenn man jetzt sagen kann, man kann mehr Geld behalten, weil man ja weniger Steuern zahlen muss, aber man kann ja nicht alles damit machen, mit dem vielen Veräußerungsgewinn, den man dann in der Holding hat. Wenn ich jetzt mir davon so ein schönes Auto kaufen wollen würde, da hätte ich schon Probleme, oder? Was denkst du?
Ja, also zumindest wenn man es privat kauft. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Jetzt, es klingt alles sehr positiv, aber das Geld sitzt halt in der Holding drin. Wenn ich mir privat jetzt was kaufen möchte, ja, was weiß ich, ein Auto wird man vielleicht noch irgendwie gestaltet bekommen, vielleicht auch über die operative GmbH, aber wenn ich jetzt einen Urlaub möchte, dann ist das Geld in der Holding drin und wenn ich es halt aus der Holding rausnehmen möchte, dann werden nochmal Steuern fällig, die man kennt, 25% Kapitalertragsteuer plus den Soli, also insgesamt 26,375% Steuerbelastung und dann kann es sogar sein, dass die Holding, ja, ein Steuernachteil hat. Also wenn ich erst in die Holding schütte und dann sage, okay, ich will alles entnehmen, so, das macht sehr wenig bis gar keinen Sinn. Also das ist wirklich, wenn man es in der Holding dann hat und wieder irgendwie reinvestieren möchte. Was könnte man beispielsweise machen? Man könnte jetzt sagen, okay, was weiß ich, die operative GmbH braucht ein Bürogebäude. Und dann ist es so, wenn man jetzt über die Holding das zur Verfügung stellen würde, jetzt sind wir zwar tief in den Details drin, aber wäre es eine kapitalistische Betriebsaufspaltung. Ich gründe jetzt eine Schwesterkapitalgesellschaft, also unter der Holding, aber neben der operativen GmbH, kaufe das Bürogebäude mit dem Geld, was jetzt nicht voll versteuert wurde in der Holding und vermiete dann das Bürogebäude rüber an die operative GmbH. Ja, da hat der BFH übrigens abgedeckt, dass es keine Betriebsaufspaltung zwischen Vermietung bei Schwesterkapitalgesellschaften ist. Oder ich mache was komplett anderes. Ich nehme das Geld und reinvestiere es in irgendwelche Startups. Dann ist es natürlich auch sinnvoller, einerseits wegen dem beschriebenen Verkaufseffekt, dass ich nur 1,5% Steuern zahle. Aber ich muss es dann auch nicht mal rausnehmen, nochmal etwa 26% Steuern zahlen und dann wieder reinvestieren, sondern kann das Geld also, ohne dass es die private Ebene berührt hat, wieder in irgendwas Betriebliches reinvestieren. Und spare mir dann eben den Umweg übers Privatvermögen, wo ich dann nochmal ein Viertel der Ausschüttung, wenn man das einen denkt, ja, ist eigentlich schon Wahnsinn, aber ist halt so, ein Viertel der Ausschüttung dann oder der des Gewinns dann wieder versteuern muss. Also immer wenn ich das in diesem Kreislauf der Holding lassen möchte, dann kann die Holding Sinn machen. Wenn ich es auf die private Ebene ausschütte, dann macht es fast nie Sinn.
Allerdings ist es ja dann auch oft so, wenn man jetzt sein Unternehmen verkauft, dann sind ja da in der Regel höhere Summen, die man da vielleicht auch bekommt, wo es mir jetzt zum Beispiel schon schwerfallen würde, wenn ich jetzt meine Firma für 1 Million verkaufe, das dann sofort in den Konsum zu stecken. In der Regel ist es ja dann so, wenn man sein Unternehmen verkauft, dass man mit dem Gewinn ja weiter investieren will oder das eben nicht sofort ausgibt für private Zwecke. Und deswegen, also vielleicht kam das am Anfang jetzt gar nicht so bei raus, bin ich trotzdem ein großer Fan von der Holding, auch wenn der Vorteil sich jetzt zum Beispiel auf diesen einen Effekt beschränkt und noch einen anderen, auf den wir gleich kommen, ist es, finde ich, wirklich bahnbrechend und gut, diese Möglichkeit zu nutzen. Also ich glaube, das siehst du ähnlich, oder Fabian? Du bist eigentlich auch da ein Fan von, ne?
Ja, ich habe auch, das kann man mal spoilern, ich habe auch eine Holding über meiner operativen GmbH drüber und ist natürlich ganz nett auch bei Startup-Investments aus der Praxis. So, jemand fragt dich an und sagt, hier, ich habe hier ein Startup, also mich fragen sehr viele Leute an, 99% lehne ich immer ab, aber wenn ich mal was interessant finde, dann ist es natürlich sehr angenehm, dann aus der operativen GmbH was auszuschütten in die Holding, ja, dann hat man das Geld in der Holding drin und kann dann reinvestieren in ein Startup. Das hat den Vorteil, dass ich dann, falls dieses Startup mal verkauft wird, dann eben auch wieder nur 1,5% Steuern zahle. Und bei der Ausschüttung, ja, da können wir vielleicht jetzt mal drüber sprechen, habe ich auch zumindest unter bestimmten Voraussetzungen dann die Möglichkeit, mit nur 1,5% Steuerbelastung, mit demselben Mechanismus auszuschütten. Da ist es ein bisschen komplizierter als bei dem Verkauf, weil ich brauche halt eine Mindestbeteiligung. Also ich könnte theoretisch bei einem Verkauf, könnte ich auch eine Aktie, was weiß ich, von BMW halten. Ich verkaufe die Aktie über die GmbH, habe diesen Steuervorteil auch bei der Ausschüttung. Ja, da würde eine Aktie nicht reichen, weil da brauche ich eben eine Mindestbeteiligung. Ja, einmal 10% bei der Körperschaftssteuer und bei der Gewerbesteuer sind sogar 15% und dann kann ich eben diese Gewinnausschüttung auch mit 1,5% Steuerbelastung dann im Ergebnis durchführen.
Das heißt, für alle, die Fabian immer anschreiben und ihn nach Investments fragen, das ist der Grund, warum er mindestens 15% Anteile haben will.
Ja, ich habe eine Beteiligung, habe ich unter 15%. Aber da sind auch groß keine Ausschüttungen geplant, sondern entweder entweder Insolvenz oder nachschießen oder Millionen-Exit. Ja, aber ich glaube, das dauert noch.
Ja, so ist das ja immer, ja. Aber die Grenze sollte man wirklich kennen mit den 15%. Ne? Das ist, macht wirklich echt viel Sinn, da dann im Zweifel nochmal aufzustocken, um dann eben wirklich auch die Gewinnausschüttung steuerfrei bekommen zu können. Aber das ist natürlich auch unabhängig von so kleinen Beteiligungen, die man eingeht, natürlich auch sinnvoll, wenn man jetzt einfach sagt, man hat seine Firma, die gehört einem zu 100% und die hängt unter der Holding, dann kann man natürlich auch sagen, man versucht das Risiko und das Vermögen eben möglichst schnell eine Ebene nach oben auf die Holding zu bringen, um dann vielleicht auch so eine Risikotrennung herbeizuführen, dass man sagt, okay, meine operativ tätige GmbH, die ist natürlich irgendwie im Risiko, die ist am Markt tätig, die geht Geschäfte ein, woraus sich vielleicht auch Nachteile ergeben können. Und wenn ich dann vorher die Gewinne der Vorjahre immer schön auf meine Holding übertragen habe, könnte ich ja zumindest etwas freier und offener einem möglichen Insolvenzantrag zum Beispiel auch gegenüberstehen, den ich für meine operative Gesellschaft stellen muss, weil ich eben meine Gewinne immer schön in die Holding übertragen habe. Also da habe ich jetzt wiederum in der Praxis noch nicht so groß Fälle gesehen, wo man jetzt wirklich gesagt hat, man lässt seine Firma da einfach in die Insolvenz laufen und hat vorher schön das Vermögen in die Holding überführt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine theoretische Überlegung, aber ich glaube trotzdem, dass es Situationen geben kann, wo das von Vorteil ist, dass einfach die Vermögenssphären getrennt sind. Ja, die Holding ist dann eben die wohlhabende Firma, wo die ganzen Gewinne hingeschüttet werden und die am Markt tätige Gesellschaft wird möglichst klein gehalten. Dieses Ziel kann man natürlich auch ganz gut erreichen in dieser Holding-Konstruktion. Machst du das auch so, Fabian? Schüttest du alles aus?
Nee, ich schütte nicht alles aus, aber ja, ein Teil schütte ich dann auch aus, ja.
Wenn man jetzt auch bei der Ausschüttung gibt es ja diese 1,5% Steuerbelastung, die am Ende noch besteht, weil ja nur 95% steuerfrei ist und dann 30% Steuern, kommt man auf 1,5% Steuerbelastung. Wenn man die jetzt auch noch vermeiden will, könnte man sogar noch über einen Ergebnisabführungsvertrag nachdenken. Könnte man sagen, man schließt also einen zivilrechtlichen Vertrag mit zwischen der Holding und der darunterliegenden Gesellschaft und sagt, alle Gewinne, die dort entstehen, müssen ausgeschüttet werden an die Holding ganz zwangsweise. Und wenn man das macht, kann man auch diese 1,5% Steuern für die Ausschüttung umgehen. Nachteil ist, dass man natürlich dann auch auf jeden Fall für Verluste einstehen muss. Die Holding muss dann für Verluste mit einstehen, die darunter entstehen in der Gesellschaft. Und da scheuen sich viele vor. Aber oftmals ist es ja eh so, dass man vielleicht Bürgschaften gegeben hat für Kredite oder sowas, dass man sowieso da voll mit im Risiko ist. Dann ist der Ergebnisabführungsvertrag, glaube ich, auch nicht so schlimm. Und das kann zum Beispiel auch interessant sein, wenn man eine Gesellschaft kauft und einen Kaufpreis dafür bezahlen muss und man den vielleicht von der Bank finanziert hat. Ja, also wenn man jetzt eine GmbH kaufen will und man nimmt dafür ein Darlehen bei der Bank auf, um diese Anteile erwerben zu können, dann muss man ja an die Bank was zahlen, ne? Und man braucht ja dann die Ausschüttungen, um den Kapitaldienst an die Bank leisten zu können. Und da bietet es sich dann zum Beispiel auch an, so einen Ergebnisabführungsvertrag zu machen, sowieso alle Gewinne nach oben auf die Holding zu ziehen und mit dem, was da ankommt, dann die Bank zu bedienen. Also ja, man kann schon vieles machen. Und es gibt aber bei dieser Ausschüttung, Fabian, gibt es ein großes Risiko. Gerade wenn man so eine Gesellschaft neu kauft vielleicht. Und zwar ist das die Gefahr, wenn man jetzt eine Gesellschaft kauft und sagt, boah, da sind ja noch viele Gewinne, die da erzielt wurden. Da schütte ich jetzt gleich am Anfang erstmal was aus, ein paar Monate, nachdem ich die gekauft habe, weil ich brauche das Geld, um irgendwie was anderes zu bezahlen damit. Und das kann für die Gewerbesteuer ein riesen Drama bedeuten, weil, das ist ganz interessant, diese Befreiung bei der Gewerbesteuer für Gewinnausschüttung, die gibt es erst, wenn man die wenn die Holding die darunterliegenden Anteile schon von Beginn des Jahres angehalten hat. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel im September 23 zum Beispiel hat man eine neue Beteiligung erworben, ja, beispielsweise eine 30% Beteiligung und dann sagt man, hey, das lief ja ganz gut und ich habe hier so viel bezahlt, ich bin dabei, lass uns doch im November schon mal eine Gewinnausschüttung machen. Und dann würde man ja eigentlich denken, okay, ich halte hier 30%, das heißt, ich habe den Podcast gehört, ich habe mehr als 10%, keine Körperschaftssteuer, ich habe auch mehr als 15%, also eigentlich keine Gewerbesteuer. Aber dann wird man erschreckend aufwachen, dass man diese Gewerbesteuerbefreiung erst bekommt, wenn man eben ja die Anteile vom Beginn des Jahres angehalten hat. Da sollte man also aufpassen, dass man nicht zu schnell ausschüttet.
Ja, ganz, ganz wichtig. Vielleicht jetzt nochmal als so Zusammenfassung. Man kann ja jetzt nehmen wir mal an, man hat jetzt keine Startup-Beteiligung, sondern man ist ganz normal an irgendwie einer deutschen Gesellschaft oder auch einer ausländischen Gesellschaft beteiligt, die eine Kapitalgesellschaft ist. Wir haben vorhin BMW gesagt, ja, kann natürlich auch, was weiß ich, Mercedes oder was auch immer sein. Da kann es ja auch sein, okay, man kann die Aktie kaufen und dann mit einer GmbH die Aktie handeln und verkaufen. Da hat man diese Vorteile auch. Jetzt muss man so ein bisschen aufpassen, das, was du gerade gesagt hast mit der Beteiligung auch in der Gewerbesteuer. Es ist ja eher unwahrscheinlich, dass man jetzt an BMW, also außer man heißt vielleicht Quant, ja, dass man da 15% der Aktiengesellschaft hält. Das heißt, wenn jetzt BMW, wenn ich jetzt über eine GmbH, eine vermögensverwaltende GmbH, eine Holding GmbH, da BMW-Aktien kaufe, BMW macht eine Gewinnausschüttung, ich bekomme eine Dividende, dann habe ich diesen Vorteil ja leider nicht.
Ja, genau. Das ist natürlich auch schon krass, weil, was heißt denn das, wenn du den Vorteil nicht hast? Dann springe ich jetzt mal am Anfang zurück, als du uns die Steuerbelastung dargestellt hast für die GmbH, dann heißt das ja, du besteuerst auf die Gewinnausschüttung, die du von BMW bekommst, 30%. Wenn du in München sitzt, ja, und deswegen BMW-Anteile kaufst, dann ist ja der Gewerbesteuerhebesatz noch höher. Dann zahlst du 32% oder vielleicht sogar noch mehr. Ich habe es nicht ausgerechnet. Aber auf jeden Fall nochmal, ja, könnten fast 3% mehr sein. Also fast 33%, würde ich sagen, auf die Gewinnausschüttung. Und dann muss man natürlich sagen, Moment mal, wenn ich die BMW-Anteile privat gehalten hätte, dann hätte ich ja nur 26,375% bezahlt. Also Kapitaltragsteuer und Soli, ne? Das ist ja dann eigentlich sogar ein Nachteil, wenn man die Aktien über die Holding hält.
Außer man ist halt ein erfolgreicher Trader und kauft und verkauft, dann kann es natürlich schon Sinn machen, dann nur mit 1,5% zu besteuern. Aber also im Regelfall, wenn ich ein Aktieninvestment habe, dann sind, kann man sagen, die Gewinnausschüttungen nie steuerbegünstigt über die Holding oder zumindest sehr selten bei kleineren Aktiengesellschaften, wo man halt eben diese 15% dann hält.
Müssen wir nochmal auf unsere Folge hinweisen, die Stiftung als Holding, ich weiß gar nicht, irgendwann haben wir darüber schon mal gesprochen, da würde man nur 15% Steuern zahlen auf die Gewinnausschüttung. Das ist wiederum ganz, ganz nett.
Wer den Podcast noch nicht abonniert hat, jetzt ist die Zeit. Gerne auch eine positive Bewertung da lassen. Vielen Dank, freuen wir uns.
Definitiv, ja. Sollen wir vielleicht nochmal ETFs ansprechen?
Ja, jetzt könnte man auf die Idee kommen, ich will aber breit gestreut irgendwie über die GmbH investieren. Wie ist es dann da, wenn ich jetzt irgendwie nicht irgendwie in BMW-Aktien über die GmbH investiere, sondern in, was weiß ich, den MSCI World ETF? Habe ich dann auch bei einem Verkauf diese Steuerbefreiung?
Interessant ist es ja bei den ETFs, dass es da eine ganz allgemeine Befreiung gibt, nochmal aus dem Investmentsteuergesetz kommend, die sogenannte Teilfreistellung. Und die gilt beim Verkauf als auch bei Ausschüttungen, die du bekommst. Wobei, da geht es ja jetzt auch um die Vorabpauschale. Also es gibt eine Teilfreistellung, die gilt für den Verkauf, für die Ausschüttung und auch für die Vorabpauschale. Und die beträgt 80% bei der Körperschaftssteuer und 40% bei der Gewerbesteuer. Das heißt, im Umkehrschluss, du hast eine Steuerbelastung von ungefähr 3% mit Körperschaftssteuer und 9% mit Gewerbesteuer. Also insgesamt 12% Steuerbelastung fallen an, wenn du Gewinne machst aus dem Verkauf von ETFs also Aktien-ETFs natürlich, jetzt bei Immobilien-ETFs wäre es wieder was anderes oder Anleihen-ETFs sowieso nicht. Ne, aber wenn es Aktien-ETFs sind, hast du 12% Steuerbelastung letztendlich und das ist ja eigentlich gut. Aber ich glaube, dazu muss man wissen, dass ja diese Teilfreistellung auch eingeführt wurde, weil es ja auch eine Steuerbelastung auf Ebene der Fonds gibt. Das heißt, also das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie, wenn man das durchrechnet, wie hoch dann die Steuerbelastung ist. Ich denke aber, du wirst natürlich am Ende auch weniger Rendite erzielen, weil du den ETF hast und dort auf Ebene des ETFs ja schon eine Steuerbelastung anfällt. Und es ist wahrscheinlich nicht so schlau zu sagen, ich nehme den ETF, weil ich da nur 12% Steuerbelastung habe, anstatt das Direktinvestment.
Ja, und ich kann halt bei dem ETF diesen Vorteil nicht nutzen. Wenn ich jetzt irgendwie mit 100.000 Euro Gewinn in der GmbH so einen ETF verkaufe, dann habe ich halt nicht nur 1.500 Euro Steuerbelastung wie bei einem Direktinvestment in eine Aktie, sondern habe eben diesen Vorteil nicht, ja, da ich eben in Fonds investiere und nicht direkt eben in die Aktiengesellschaft oder in eine andere Kapitalgesellschaft. Ja.
Müsste man dann eigentlich Aktien kaufen? Kommt mir jetzt gerade so die Idee, es gibt ja auch die eine oder andere Aktie, die schütten aus dem steuerlichen Einlagenkonto aus. Ich glaube sogar die Telekom hat das immer noch gemacht. Gut, ich habe also keine Ahnung, ob die Telekom ein gutes Investment ist. Und ich meine, ich habe auch gelesen, irgendwelche Immobilienaktien, ist es Vonovia oder sowas? Auch da die Frage, keine Ahnung, ob das ein gutes Investment ist. Wäre ich wahrscheinlich skeptisch bei deutschen Immobilienaktien. Aber das könnte natürlich interessant sein, weil dann hättest du ja die Ausschüttung steuerfrei, weil es aus dem steuerlichen Einlagenkonto kommt. Und mit dieser Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto sinken deine Anschaffungskosten und der Veräußerungsgewinn wird dann größer, den du wiederum ja nicht versteuern musst bei der Holding. Könnte also auch interessant sein, fällt mir jetzt nur gerade ein, dass man vielleicht auch solche Aktien dann auswählt.
Ja, soll man mal auf die Gründung kommen, ne? Weil ich meine, ich glaube, der Hauptfall bei der Holdingstruktur ist nicht der Aktienhandel, sondern man ist halt Unternehmer und überlegt sich oder Unternehmerin und überlegt sich, hey, will ich eine GmbH, will ich ein Einzelunternehmen, was mache ich denn? Bin ich jetzt verloren, Christian, wenn ich ein Einzelunternehmen habe?
Definitiv nicht, ja. Ich glaube, dass viele sich da irgendwie vorscheuen, weil wenn man da natürlich in die Literatur einsteigt oder sie ein bisschen so beliest, dann findet man viele Hürden, die es da gibt. Und es gibt natürlich auch viele, ja, gibt es ja richtig große Kommentare zum Umwandlungssteuergesetz und Riesenerlasse dazu. Aber im Endeffekt ist es jetzt bei den Standardfällen, also wo man halt einfach ein Einzelunternehmen hat und jetzt nicht noch, was weiß ich, viele Grundstücke dazu oder viele Firmenkonstrukte hat, ist es eigentlich gar nicht so schwer. Weil es gibt eine Möglichkeit, sein Einzelunternehmen zum Beispiel, also wir brauchen ja zwei GmbHs, ne? Haben wir am Anfang gesagt, eine Holding, kann auch eine UG sein zum Beispiel und eine operativ tätige GmbH. Und wenn man jetzt bisher nur ein Einzelunternehmen hat, muss man natürlich erstmal überlegen, wie kann ich das zu einer GmbH machen? Und da gibt es auch, könnte man natürlich denken, viele, also erlebe ich so in Gesprächen, ja, ist doch kein Ding, dann melde ich das Einzelunternehmen ab und geht zum Notar, gründe eine GmbH und mach dann da ein Konto auf und mach einfach weiter. Also, ne, einfach meine Kunden schreibe ich an, hier bin ich mal Einzelunternehmer, bin jetzt bei der GmbH. Und das ist natürlich schon der erste große Stolperstein, den man haben kann, weil das wäre ein sogenannter stiller Betriebsübergang, der richtig viel Steuern kosten kann, wenn man also einfach seine Firma, sein altes Unternehmen zumacht und das über die neue GmbH weitermacht. Das sollte man unbedingt vermeiden. Es gibt nämlich eine andere Lösung, bei der man sicher sein kann, dass keine Steuern entstehen, nämlich das Umwandlungssteuergesetz bietet da eine ganz gute Möglichkeit und die ist auch gar nicht so schwer. Da gibt es den Paragraphen 20, der sieht halt vor, dass man ein Einzelunternehmen auf eine GmbH übertragen kann, dass dabei keine Steuern entstehen und Voraussetzung, also eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, dass mit der Gründung der GmbH das Einzelunternehmen überführt wird. Oder wenn die GmbH schon gegründet ist, wenn man vielleicht ja, irgendwie noch eine alte Firma da liegen hat, die man dafür nutzen will, dann muss man eine Kapitalerhöhung beim Notar beurkunden lassen und in diesem Zuge der Kapitalerhöhung das Einzelunternehmen mit auf die GmbH überführen. Also das sind schon mal die wichtigsten Voraussetzungen, dass man das notariell macht, dass man dem Notar sagt, ich will eine Einbringung machen und ich will im Zuge der neuen Anteile, die ich da bekomme, soll mein Einzelunternehmen übergehen. Wenn man das macht, hat man schon mal diese Vorschrift eröffnet für sich, ja, und kann dann sein Unternehmen ganz easy eigentlich überführen.
Und das Einzelunternehmen sollte eingetragen sein ins Handelsregister als eingetragener Kaufmann.
Ja, also das kann man machen, dann ist es noch ein bisschen einfacher, weil dann zivilrechtlich diese sogenannte Gesamtrechtsnachfolge greift. Dann kann man zum Beispiel einfach zu seinem, Autoleasing-Anbieter gehen und sagen, hier, guck mal, ich habe mein Einzelunternehmen überführt auf die GmbH. Das ist eine sogenannte Gesamtrechtsnachfolge. Alle Verträge gehen über. Steht da im Handelsregister, muss den Vertrag fortführen für die GmbH. Das hat natürlich insofern viele Vorteile, ja, weil man dann einfach so mit seinen Geschäftspartnern sicherer sein kann, dass diese Geschäfte fortgeführt werden können. Man könnte es aber auch wirklich machen, ohne dass man sich als eingetragener Kaufmann ins Handelsregister eintragen lässt. Man kann auch wirklich so ein ganz, ganz normales, kleines Einzelunternehmen auf die GmbH überführen. Das geht dann im Wege des Sachagios, heißt das. Das wäre das Stichwort, was man dem Notar dann geben müsste. Dann funktioniert es auch, ohne dass man im Handelsregister eingetragen ist. Ist aber so ein bisschen schwierig dann natürlich, wenn jetzt hier Rechtsanwälte zuhören, die werden dann wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, das ist ja dann keine Gesamtrechtsnachfolge. Da musst du ja dann mit jedem Vertragspartner einzeln den Vertrag kündigen und für die GmbH wieder neu abschließen. Was aber natürlich für kleine Unternehmen, wo jetzt nicht so viel ist, auch nicht so schlimm ist. Also ja, geht beides. Für beides gibt es Lösungen. Es gibt vielleicht noch einen wichtigen Punkt, den man beachten muss. Das Unternehmen darf nicht überschuldet sein oder sollte nicht überschuldet sein. Eigentlich ist ja das immer gut, wenn man viele Schulden hat, zumindest aus steuerlicher Sicht. Also Schulden können ja zum Beispiel auch Rückstellungen sein. Ja, also man kann ja zum Beispiel sagen, ach super, ich habe hier vielleicht noch Schadensfälle, für die ich einstehen muss, oder ich habe ja noch ganz viel, meine Mitarbeiter haben ja ganz viel Urlaub, da habe ich Rückstellungen gebildet. Oder, was natürlich, und auch im Gegenzug hat man vielleicht wertvolles Vermögen, was man aber schon viel abgeschrieben hat, weil man zum Beispiel die degressive Abschreibung genutzt hat, die Sonderabschreibung, den Investitionsabzugsbetrag, ne? Und dann kann man, obwohl man eigentlich ein gut laufendes Unternehmen ist, kann man bilanziell vielleicht sogar überschuldet sein, was dann als Einzelunternehmen auch gar nicht so schlimm ist, weil das ist ja nur eine bilanzielle Darstellung in dem Moment. Und das wird aber zum Problem, wenn man zur GmbH wechseln will, weil da sagt das Gesetz wiederum, wenn du überschuldet bist, musst du zumindest insoweit, wie du in die Überschuldung gelaufen bist, musst du dann Steuern zahlen. Und das ist natürlich ein Problem. Und das kann man aber auch ganz leicht vermeiden. Man könnte zum Beispiel einfach noch ein bisschen Bargeld, also man könnte einfach das Firmenkonto ein bisschen auffüllen, ja, um diese Überschuldung auszugleichen. Also da gibt es dann auch Möglichkeiten, da einen guten Weg zu finden, um jetzt nicht Steuern zahlen zu müssen.
Ja, jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, Christian. Also ich bin vielleicht jetzt irgendwie beteiligt, habe jetzt vielleicht eine GmbH schon gemacht aus meinem Einzelunternehmen und jetzt bin ich da irgendwie, könnte ich jetzt auf die Idee kommen und sagen, hey, ich will jetzt da schnell irgendwie ein Startup-Investment verkaufen und bringe das noch irgendwie in eine Holding GmbH ein und verkauft dann mit 1,5%. Ja, wenn sie es ankündigt, ja, okay, das könnte jetzt verkauft werden, dann wird es ja eigentlich Sinn machen zu sagen, okay, ich bringe das Startup Investment, vielleicht eine andere GmbH, in eine Holding GmbH rein und verkaufe dann dieses Startup Investment mit 1,5% Steuerbelastung. Ist ja blöd, wenn ich über das Teileinkünfteverfahren dann das irgendwie auf der privaten Ebene versteuern muss, was weiß ich, mit dann 6-27%. Geht das?
Also, ja und nein. Letztendlich ist, ich will die Story nochmal komplett machen und dann in diesem Zuge deine Frage beantworten. Wir haben ja jetzt die GmbH, aus dem Einzelunternehmen ist eine GmbH geworden und jetzt brauchen wir das Holding-Konstrukt. Und dann sagen wir einfach, okay, wir schieben über diese GmbH noch eine weitere Holding-Gesellschaft. Und das geht letztendlich genauso einfach, wie wir das jetzt gerade mit dem Einzelunternehmen besprochen haben. Man geht zum Notar, gründet eine neue Holding GmbH und sagt, im Zusammenhang mit der Gründung soll meine bestehende GmbH dorthin eingebracht werden. Oder wenn ich schon eine GmbH habe, gehe ich zum Notar und sage, ich will eine Kapitalerhöhung machen, möchte bitte da in diesem Zusammenhang meine GmbH-Anteile einbringen und schwupps, die Wups, hat man einen sogenannten Anteilstausch und kann das dann auch steuerneutral letztendlich überführen. Und dann hat man die Holdingstruktur. Und dann freut man sich und denkt sich, super, jetzt kann ich ja steuerfrei mein Unternehmen verkaufen. Und zwar das, was vorher mal ein Einzelunternehmen war, dann jetzt ja eine GmbH geworden ist und jetzt unter der Holding hängt. Und das ist prinzipiell auch richtig, aber es gibt ja diese Sperrfrist, die man beachten muss. Und die beträgt 7 Jahre. Und in dieser Zeit sollte man da nochmal genau nachrechnen.
Ja, also man kann es eben nicht machen, entweder, wie Christian gesagt hat, die eigene operative GmbH dann verkaufen, weil man gemerkt hat, da ist ein Investor. Ich kann aber jetzt auch nicht irgendwie eine fremde GmbH kurz noch schnell unter die Holding packen und dann steuerfrei verkaufen. Es gibt eben diese 7-jährige Sperrfrist und jedes Jahr wird ein Siebtel abgeschmolzen. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, nach 3 Jahren irgendwie meine operative GmbH dann mit Gewinn unter der Holding verkaufe, ja, dann sind zumindest mal 3 Siebtel steuerfrei möglich und die anderen 4 Siebtel muss ich dann versteuern, ganz normal. Wenn ich jetzt allerdings 7 Jahre dann gewartet habe und erst nach 7 Jahren meine operative GmbH oder eine andere GmbH, bei der ich beteiligt bin, verkaufe, dann ist das möglich. Aber es geht halt nicht, dass ich schnell noch irgendwie eine Holding errichte, wenn ich merke, oh, jetzt hier wird hier was verkauft und dann diese Steuervorteile mitnehme.
Und da kommen wir ja dann eigentlich schon zu einer entscheidenden Frage. Sollte man von Anfang an die Holdingstruktur einrichten oder eben erst später? Und das ist eigentlich eine rhetorische Frage, ne? Weil du hast ja gerade schon das Problem benannt. Man sollte es schon eher am Anfang machen, um dann nicht später feststellen zu müssen, ich habe ja gar keine 7 Jahre gewartet jetzt.
Richtig. Andererseits, ich finde es gar nicht mal so rhetorisch, weil natürlich muss man auch sagen, der Holding, du hast 2 GmbHs, musst 2 Jahresabschlüsse machen, hast Kosten, gut, die sind jetzt bei der vermögensverwaltenden GmbH nicht so hoch, aber trotzdem hat man mehr Kosten, wenn man nur eine Kapitalgesellschaft betreibt. Und ich sehe es halt auch, klar, du hast recht, am besten natürlich, wenn man jetzt einen riesigen Startup-Exit macht, dann ist es natürlich am allerbesten, man hat das Unternehmen direkt in der Holding drin, man hat von Anfang an die Holding gegründet, aber die meisten Unternehmen, ja, werden jetzt nicht mit Millionen verkauft und da hat man natürlich schon vielleicht eher mal den Vorteil, man hat ein Einzelunternehmen und vielleicht gar keine GmbH, hat dann geringere Kosten und wenn man jetzt nicht so riesige Einkünfte drüber hat, dann auch ja, vielleicht sogar eine geringere Steuerbelastung mit einem Einzelunternehmen. Also es ist nicht so, dass man das für jeden die Holding und mit der Holding GmbH ja, die richtige Rechtsform ist. Also ich würde jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt Kaffee hier auf Münsterplatz verkaufen würde, würde ich jetzt nicht wahrscheinlich mit einer Holding GmbH starten.
Ich versuche immer die Frage zu stellen, wie wahrscheinlich ist das denn, dass das Unternehmen verkauft werden kann? Und da sind wir ja eigentlich, das hatten wir auch schon mal besprochen, wenn man jetzt so ein Unternehmen hat, wo man jetzt, wenn man ist vielleicht Künstler, ja, oder so und die kann jetzt gar keine Werte schaffen, die unabhängig von seiner eigenen Arbeitsleistung verwertbar wären, sodass man das Unternehmen sowieso eigentlich nicht verkaufen kann, dann ist es auch nochmal so ein Argument, was gegen die Holding spricht. Aber sobald doch irgendwie ein Exit möglich ist, bin ich da eigentlich schon relativ schnell dabei, das auch zu empfehlen. Schon ab, ich denke so ab 100.000 Gewinn oder so, macht es schon Sinn, vielleicht auch darüber nachzudenken. Und du kannst ja auch, also du hast gerade angesprochen, ne, wenn man jetzt geringe Gewinne macht oder mal ein schlechtes Jahr hat, dann würde man als Einzelunternehmer natürlich weniger Steuern zahlen, weil da gibt es ja diesen progressiven Tarif, wenn man viel verdient, zahlt man bis zu 47,5% mit Reichensteuer und wenn man wenig verdient, halt, ich glaube, gar nichts, ja, unter dem Grundfreibetrag zum Beispiel. Und bei der GmbH hat man ja immer diese 32% Steuerbelastung. Also da auch wenn bei niedrigen Gewinnen, ne, da hast du schon recht, wenn es nicht so gut läuft, bist du beim Einzelunternehmen eigentlich besser aufgestellt. Aber man kann sich auch immer ein Gehalt zahlen zum Beispiel, ja, und kann da ja auch noch ganz viele andere Vorteile mitnehmen, wenn man auch sich selbst anstellen kann. Da haben wir ja auch unsere Folge hier schon gemacht mit den steuerbegünstigten Sachbezügen, wo es unzählige Möglichkeiten gibt. Aber vielleicht nochmal zu den Kosten der Holding, Fabian, du hast ja jetzt auch eine, ich würde jetzt mal sagen, so teuer ist das doch gar nicht.
Ja, also du meinst jetzt die vermögensverwaltende GmbH, ja, das ist überschaubar. Kommt natürlich darauf an, was man so alles noch in der Holding GmbH macht. Die kann natürlich auch schon mal groß werden, wenn da mal, keine Ahnung, 10 Beteiligungen drunter hängen. Ja, muss man dann in der Holding GmbH, je nachdem, was es noch so gibt, Wandeldarlehen etc. pp. Da muss der Steuerberater oder die Steuerberaterin dann doch was machen. Aber klar, wenn ich jetzt erstmal irgendwie, ich habe eine Holding GmbH, da passiert groß nichts, außer dass die andere GmbH hält. Ich weiß gar nicht, Christian, gibst du da so einen Preistag raus, was das kostet? Also da sind wir jetzt nicht gleich bei 10.000, 15.000 Euro für die Holding GmbH, wenn da nichts passiert übers Jahr und nur die Anteile der anderen GmbH gehalten werden.
Nee, also wenn da jetzt wirklich gar nichts passiert, dann also kostet das, denke ich, kann man das hinbekommen, dass man inklusive Steuerberaterkosten das mit 1.000 Euro im Jahr abdecken kann. Wird aber zum Beispiel schon schwierig, wenn du da jetzt eben auch ein Depot hast, auf dem du dann wie wild tradest und dann am besten auch noch Optionen und sonst was. Dann reicht dieses Honorar für den Steuerberater zum Beispiel schon nicht mehr, denke ich. Aber ansonsten, wenn wirklich nicht viel passiert und man höchstens vielleicht die Gewinnausschüttung bekommt und das dann irgendwie vielleicht fest anlegt, dann ist das eigentlich keine große Sache. Dann muss man eher schauen, dass man sich so die laufenden Gebühren vom Hals hält. Ja, ich glaube, also um die IHK-Beiträge kommt man, meine ich, nicht drum herum.
Nee, also das finde ich irgendwie auch, also das, ich weiß auch, als ich meine Holding gegründet habe, weil die GmbH ist halt Kraft Rechtsform gewerblich und es juckt dann die IHK wenig, ja, ob man jetzt da eine vermögensverwaltende GmbH hat oder nicht. Ja, das finde ich irgendwie auch Quatsch. Du kommst
auch immer so ganz viele Zeitungen über
ja, die ja, Firma ja.
Eine von der IHK zugeschickt.
Also gut, ja. Wir jetzt kein IHK-Bashing in der Folge machen. Gibt auch ganz gute Sachen bei der IHK. Man kann zum Beispiel prüfen, ob der oder prüfen lassen, zumindest mal nicht ganz rechtsverbindlich, aber ob der Name für die GmbH, den man sich ausgesucht hat, ja, möglich ist. Gibt da positive Sachen ja, bei der IHK, aber ja. Also ist es schon erstaunlich, dass, also da, ja. Aber ich will mich jetzt da nicht aufregen. Ja.
Was ich zumindest gesehen habe, dass man die GEZ vermeiden kann, wenn man jetzt kein extra Büro hat für die Holding, das habe ich zumindest auch schon mal hinbekommen, dass man dann, also jetzt für eine eigene Sache, ja, dass man, da kommt dann auch ein Brief von der GEZ, dass man sich freut, das als neues Unternehmen da jetzt auch zu zahlen zu dürfen. Und dann kannst du das aber, ich weiß nicht, ob es Glück war, aber kann man, denke ich, auch wegbekommen, indem man dann einfach argumentiert, dass es ja dasselbe Büro ist wie vielleicht die andere GmbH, die schon Beitrag zahlt. Also ja, muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht da zu viel zahlt. Genau. Aber dann sagen wir mal, also ich, wenn jetzt wirklich ganz wenig ist, würde ich sagen, eben wie gesagt, diese 1.000 Euro und sobald man eben anfängt zu traden und so weiter, wird es natürlich entsprechend ein bisschen teurer oder da vielleicht auch weitere Geschäfte zu machen. Es gibt noch einen wichtigen Themenbereich, Fabian, den müssen wir noch beleuchten. Und zwar habe ich oft das Thema, dass alle dann oder viele Unternehmer begeistert sind von der Holding und die dann haben wollen. Und dann sage ich denen, okay, wenn ihr dann jetzt also schon eine tolle GmbH habt, an der ihr beteiligt seid und jetzt wollt ihr eine Holding gründen, dann steht im Steuergesetz, dass dieser Schritt, diese Holdinggesellschaft drüber zu hängen, über diese eigentliche GmbH, die am Markt tätig ist, die erfordert ist, dass die Holding im Anschluss zu mehr als 50% beteiligt ist. Und da schrecken viele auf, weil natürlich nicht alle Unternehmen von einem Mehrheitsgesellschafter gehalten werden. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die so strukturiert sind, dass sie einfach drei Gründer haben oder auch zwei, sind ja auch schon ein Problem. Da hält keiner über 50% und trotzdem natürlich in den Genuss kommen wollen, eine Holdingstruktur zu haben. Und die, wenn man jetzt nur ins Gesetz guckt, dann haben die natürlich ein Problem, weil entweder machen die dann eine gemeinsame Holding. Ja, das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, Fabian, stell dir vor, wir beide hätten ein Unternehmen, eine GmbH zusammen und wir würden uns jetzt dafür entscheiden wollen, eine Holding darüber zu hängen. Dann hätten wir das Problem, dass wir nicht jeder für sich eine eigene Holding machen können, weil wir ja nur 50% jeweils haben und unsere Holdings dann auch nur zu jeweils 50% beteiligt werden an der eigentlichen GmbH, sondern wir könnten nur eine gemeinsam machen.
Du würdest halt immer alles ausschütten wollen.
Genau, und dann haben wir nämlich das Problem, ja, dass ich immer alles ausschütten will vielleicht, ja, weil ich ja, ich kriege ja nicht so tolle Angebote wie du hier fürs Investieren. Mir bleibt ja nichts anderes übrig, außer das auszugeben.
Ich hole mal die Tempo schon mal.
Und du willst natürlich alles investieren und dann haben wir natürlich schon ein Problem. Also ich rate eigentlich allen davon ab, eine gemeinschaftliche Holding zu machen, weil das... Lebenssituationen verändern sich, ja, dann plötzlich der eine muss sich scheiden lassen, braucht Geld, der andere will halt noch voll dabei sein, der nächste will auswandern und nur noch ein Happy Life haben, der vierte, der arbeitet dann ganz hart, also das ist wirklich immer Mist und man sollte immer alles dafür tun, dass man für jeden Gründer oder Gesellschafter eine eigene Holding hat. Und jetzt kommt auch eine Lösung, denn es ist gar nicht so schwer. Obwohl im Gesetz steht, es geht nur mit 50%, wäre nicht das deutsche Steuerrecht, wenn man nicht als Steuerberater einen guten Weg finden würde, das zu umgehen. Und das ist wirklich auch gar nicht so schwer. Es gibt nämlich eigentlich zwei Möglichkeiten oder drei. Fabian, ich erzähle das einfach mal, oder?
Mach das. Hau raus.
Genau, gibt drei Möglichkeiten. Man muss halt es schaffen, in einen anderen Anwendungsbereich des Umwandlungssteuergesetzes zu kommen. Wir sind ja hier beim Anteilstausch, wo man diese 50% braucht, sind wir in dem Paragraphen 21. Und der ist halt blöd, weil der zu restriktiv ist, ja. Also muss man sagen, gut, muss ich halt in eine andere Vorschrift kommen. Und das wäre zum Beispiel der Paragraph 20, der diese Bedingung, dass man mehr als 50% der Anteile mitbringt, nicht hat. Und wie kommt man da hin? Da kommt man hin, indem man einfach Betriebsvermögen schafft. Und das könnte zum Beispiel einfach sein, indem man noch eine GmbH und Co. KG, das Wundermittel aller Steuerberater, wenn man das einfach noch dazwischen schaltet, ja, dass man würde also dann sagen, man hat hier die GmbH, an der ist man vielleicht zu 50% beteiligt und diesen Anteil überträgt man erstmal auf eine GmbH und Co. KG, an der man dann zu 100% beteiligt ist als Kommanditist und diese GmbH und Co. KG hält dann 50% an der GmbH, die ja eigentlich am Markt tätig ist und so wertvoll ist. Und weil man jetzt darüber noch was geschaffen hat, was eben Betriebsvermögen ist, kann man jetzt im nächsten Schritt, da sollte man dann auch ein paar Monate, vielleicht sogar mehr als ein Jahr warten, um das Finanzamt nicht auf eine Idee zu bringen, dass das hier vielleicht ein Gestaltungsmissbrauch ist oder so. Also je länger man wartet, desto besser. Es sollten aber schon ein paar Monate sein mindestens. Kann man dann sagen, okay, jetzt habe ich hier die GmbH und Co. KG und die hält die Anteile und jetzt übertrage ich die GmbH und Co. KG oder löse die auf und übertrage das auf eine Holding GmbH. Ja, und das funktioniert dann, ohne dass man Steuern zahlt, auch wenn man nur 50% der Anteile hält. Genauso würde das gehen mit einer atypisch stillen Gesellschaft. Das nenne ich jetzt hier nur mal, führe ich nicht aus, weil es ein bisschen kompliziert ist. Und ein dritter Weg wäre noch, dass man zum Beispiel, Fabian, wenn wir jetzt nochmal, kann ich dich ja mal fragen, ob du das machen würdest, wenn wir jetzt die Firma hätten, 50% zu 50%, und dann würde ich ins Gesetz schauen, würde sagen, Fabian, ist gar kein Problem mit unserer eigenen Holding, ich bräuchte nur für so ein Jahr lang, müsstest du mir deine Stimmrechte, 1% deiner Stimmrechte abgeben, damit ich mal ein Jahr lang 51% habe und du nur 49%. Aber du musst dir keine Sorgen machen, ja, es wird nichts Schlimmes passieren.
Also auf gar keinen Fall.
Man merkt schon, das ist eigentlich keine gute Lösung, aber wäre auch denkbar, ne? Also wenn man sich jetzt vielleicht richtig gut versteht in der Familie oder so, dann vielleicht, aber...
die größten Streitigkeiten sind doch in der Familie, oder? Ja. Also, ja, es ist immer, ich finde auch so allgemein, so zusammen GmbHs gründen, also ich habe das Lustige, ich habe das einmal gemacht mit der Kaffee GmbH und dann muss man 4 Wochen später nochmal zum Notar, weil eine Partei dann raus wollte und ich denke mir, okay, hier ist noch nicht mal der Notarvertrag irgendwie kalt aus dem Drucker und jetzt müssen wir schon wieder einen Notartermin machen, was natürlich auch immer Kosten sind. Und es verwundert, also wir sind da wirklich im Guten auseinander und alles okay, aber du sitzt halt dann erstmal da und denkst dir dann, ja okay, aber warum sei dann initial überhaupt mit in die GmbH eingestiegen, wenn ihr, sobald ihr drin seid, halt gleich wieder rausgeht, war dann alles okay, man versteht sich auch noch gut und alles, aber dann denke ich mir auch, ja, also das muss man sich schon selbst wenn man vielleicht sogar mit dem besten Kumpel oder irgendwas gründet, man weiß nie, was passiert. Ja, also GmbHs gemeinsam ist immer, ja, also kann zu Problemen führen.
Definitiv, ja. Ja, vielleicht, es gibt noch einen Trick, an den man auch denken sollte, wenn man so eine Holdingstruktur dann errichtet. Das hatte ich ja vorhin angeschrissen. Man geht einfach zum Notar und sagt, hier, ich will eine neue Holding GmbH gründen oder eine Kapitalerhöhung machen und dabei will ich meine anderen Anteile einbringen. Ja, die sollen dabei überführt werden auf die Gesellschaft. Und da kann man sich auch zusätzlich noch Gegenleistungen verschaffen von seiner Holding. Also man könnte zum Beispiel sagen, stell dir vor, Fabian, du hast deine Kaffee, du hast irgend so einen notleidenden Kaffeekonzern erworben. Ich weiß nicht, was gibt es denn so? Chibo ist vielleicht ein bisschen groß, Lavazzo oder so. Keine Ahnung. Ja. Auch alles ziemlich groß. Irgend so eine, keine Ahnung, wir nennen jetzt keinen Namen, ne?
Irgendeine, ich habe Starbucks gekauft.
Starbucks, genau, die sind ja jetzt der Aktienkurs ist eingebrochen von Starbucks und Fabian übernimmt Starbucks und hat die Chance, das, sagen wir mal, für 1 Million Euro zu erwerben. Und dann hat er natürlich noch keine Holding gehabt. Und er hält jetzt die Anteile für Starbucks, die er für 1 Million Euro gekauft hat. Und jetzt sagt er, okay, ich gehe zum Notar, ich habe den Podcast gehört, sagt dem Notar hier Anteilstausch, Einbringung, übertrag bitte meine Starbucks-Anteile an meine neue Holding GmbH im Rahmen der Gründung. Und das ist dann ja sicher, also frage ich auch nochmal meinen Steuerberater zur Sicherheit und das ist ja dann steuerfrei, alles soweit ganz gut, weil seitdem du da bist, Fabian, ist Starbucks natürlich wieder nach oben gegangen. Und jetzt muss man darauf achten, dadurch, dass du ja 1 Million Euro für diese Starbucks-Anteile gezahlt hast, müsstest du jetzt sagen zu deiner Holding, also wenn du schlau bist und steuerlich alles gut optimieren willst, müsstest du sagen, ich möchte von meiner Holding GmbH dafür, dass ich diese Starbucks-Anteile hier übertrage, auch nochmal eine Gegenleistung haben von 1 Million Euro. Also du kannst dir quasi in dem Zuge der Holding-Struktur-Errichtung von der Holding noch das Geld, was du mal dafür bezahlt hast für die Starbucks-Anteile, wieder zurückgeben lassen. Und das ist natürlich gut, weil das ist ja dann Geld, was auf deiner privaten Ebene bleibt und nicht Vermögen des Holding-Konstruktes wird, wo du es ja nicht für privaten Konsum zum Beispiel ausgeben kannst. Also daran sollte man auch immer noch denken, wenn man da eben hohe Anschaffungskosten hatte, dass man sich die so im Rahmen des Möglichen, da gibt es dann auch Grenzen, immer noch als Gegenleistung, sogenannte sonstige Gegenleistung, auszahlen lässt.
Ja, soll man mal, weil wir haben jetzt natürlich schon hier ordentlich gequatscht, soll man mal vielleicht zum Abschluss nochmal drauf kommen, weil man denn keine Holdingstruktur errichten sollte, weil es ist ja nicht immer vorteilhaft.
Ja, nochmal als Warnung vielleicht, ja, wir können es ja nochmal durchrechnen, Fabian, wir machen es einfach nochmal. Wir bleiben mal, Starbucks ist ein dummes Beispiel. Du machst 100.000 Gewinn, ja, mit deiner GmbH. Und dort zahlst du dann ja 15,825% Körperschaftssteuer und bleiben wir mal bei deinem Beispiel mit der 400% Hebesatz, 14% Gewerbesteuer. Also zahlst du schon mal auf Ebene deiner GmbH rund 30% Gewerbesteuer, Steuern. Das heißt, von deinen 100.000 Gewinnen bleiben noch 70.000 Euro übrig. Jetzt schüttest du das aus an die Holding. Das ist ja gut, weil das ist zu 95% steuerfrei. Das heißt, du zahlst dann für die Ausschüttung an die Holding, zahlst du eine Steuer von, ich mache es mal jetzt ganz rund 1.000 Euro. Ja? Das heißt, bei der Holding kommen an 69.000 Euro. So, dann ist das Geld bei der Holding auch gut. Und dann fällt dir ein, oh Mist, ich brauche das Geld ja privat. Ich muss jetzt weiter ausschütten. Ich kann das nicht bei der Holding investieren, ich muss mir irgendwas Privates kaufen, privates Einfamilienhaus oder ich habe auch Geld für eine Ehescheidung oder was weiß ich, ja. Dann sagst du natürlich als nächstes, also es gibt eigentlich keinen anderen wirklich sinnvollen Weg, ja, ich sag vielleicht gleich doch noch einen, aber das ist natürlich das Naheliegendste, sagst du zu deiner Holding, so, ich beschließe jetzt eine Ausschüttung und von den 69.000 Euro, die jetzt noch bei der Holding liegen, zahle ich jetzt 26,375% Abgeltungssteuer und das sind dann rund 18.000 Euro. Und das heißt, von deinen, und wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, was dann jetzt eigentlich bei dir ganz oben ankommt, sind das von deinen ursprünglichen 100.000 Gewinnen gerade mal etwas mehr als 50.000 Euro. Ja, also das heißt, man kann eigentlich wirklich sagen, wenn du alles voll nach oben hin ausschüttest, gehen fast 50% weg.
Das muss man sich schon bewusst machen. Das wäre zum Abschluss nochmal ganz, ganz wichtig zu verstehen. Hier hat man eine Holding und die Holding führt mit einer Steuerbelastung von 50% dazu, dass man mehr Steuern zahlt als mit einem Einzelunternehmen oder mit einer ganz normalen GmbH. Ich glaube, das, weil wir haben jetzt fast nur über die Vorteile gesprochen, aber das muss einem auch bewusst sein. Eine Holding-Struktur kann dazu führen, dass man wirklich viele Steuern zahlt.
Jetzt ist es natürlich so, irgendwann ist ja das Leben vorbei. Und also man kann natürlich überlegen, ob man seine GmbH dann vererbt und so weiter. Alles klar, alles möglich. Aber wenn man jetzt mal nur von seinem eigenen Lebenshorizont ausgeht, ist ja auch der Punkt, irgendwann willst du das ja verkonsumieren. Ja, so vielleicht. Und das heißt, früher oder später musst du diese hohe Steuerbelastung in Kauf nehmen, die wir jetzt gerade vorgerechnet haben. Wenn diese aber möglichst weit nach hinten geschoben werden kann, weil man einfach sagt, okay, ich will ja jetzt noch Jahrzehnte mit dem Geld arbeiten, dann bin ich aber wiederum der Auffassung, dass diese hohe Steuerbelastung trotzdem nicht schlimm ist, weil du hast ja dann die Chance, über Jahre und Jahrzehnte hinweg erstmal mit dem Geld noch zu arbeiten und da natürlich viel mehr draus zu machen, als du es könntest, wenn du halt vorher schon mal so viel Steuern abgegeben hättest, zum Beispiel 42% als Einzelunternehmer, und das dann auf der privaten Ebene weiter vermehrst. Also das kann man auch natürlich finanzmathematisch ausrechnen für sich mal, wenn man sich überlegt, okay, wie viel Rendite mache ich eigentlich im Durchschnitt und wie viel bringt mir das dann eigentlich mit mehr Kapital am Anfang, einfach mehr investieren zu können. Und wenn man das dann wieder dagegen stellt, finde ich trotzdem, dass das mit der Holding eine gute Sache ist, wenn man langfristig das Geld da eben drin lässt.
Jo, da haben wir doch jetzt mal, oder? So in a nutshell einmal quer durch die Holding. Ja,
ja klar. Also wenn es noch Fragen dazu gibt, schreibt uns gern oder Hinweise, Anregungen, wenn ihr vielleicht noch eine weitere tolle Gestaltung kennt, die wir hier nicht genannt haben. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören, Fabian, und an dich fürs Gespräch.
Genau, wir uns nächste Woche wieder. So machen wir es dann. Mach's gut. Ja, ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.